Herzlich willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, Folge 82. Wir reden heute über Hobbys und über Professionalität. Wir tun das wie immer aus unserer naturwissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich und geisteswissenschaftlichen Perspektive, denn wir sind ein Philosoph und ein Psychologe. Und den Philosophen im Studio, den heiße ich jetzt ganz herzlich willkommen. Hallo Max.
Hallo, ich dachte erst, du sagst, man kann im Verlauf der Folge raten, wer zu welchem Lager gehört.
Ach so, ja. Können wir auch mal machen.
Ja, können wir auch mal.
Folge 83.
83. Falls ihr noch keine andere Folge gehört habt, dann gibt jetzt eine Aufgabe für euch.
Genau.
Fände ich auch gut. Genau, wir sprechen über Hobbys. Wo würdest du das verorten in unseren Gebieten? Ist es schon philosophisch auf eine Art, aber auch sehr psychologisch.
Genau, es gibt so ein bisschen von beidem. Es wird eine sehr schöne Folge. Ich glaube, so eine unserer etwas angewandteren Folgen, ein bisschen lockerer, nicht so ganz theorielastig wie in den letzten Folgen.
Ich spreche sehr viel über Freizeit, kann ich jetzt schon sagen. Woher kommt denn der Begriff Freizeit? Habe ich mich früher auch schon mal dafür interessiert. Aber bevor ich das genauer ausführe, übergebe ich dir das Wort für die Seldomly Asked Unrelated Question, die wir jede Woche haben, die nichts mit der Folge zu tun hat.
Vielen Dank. Die heutige Seldomly Asked Unrelated Question ist, warum heißt die Spielkarte eigentlich Dame und nicht Königin? Weil im Englischen heißt sie Königin. Weißt du, in so Skat-Kartensets.
Ich finde es gut, dass es nur noch so Wissensfragen sind. Es ist gar nicht mehr so, ich habe eine Beobachtung und du wissen, was du denkst. Es ist einfach so, kannst du das für mich googeln?
Es ist schon so, eigentlich könnte man das sehr, sehr schnell googeln, dachte ich auch in der Vorbereitung. Aber dann dachte ich so, ja, man kann auch ein bisschen über die tieferen Hintergründe philosophieren.
Finde ich gut. Spontan würde ich sagen, dass das was mit den Ständen in England und in Kontinentaleuropa zu tun hat. Im Deutschen ist es vielleicht eher so, dass man Dame sagt, dass man irgendwie an die Hofdame denkt, weil Könige und Königinnen, das ist doch schon eher, also für mich ist das was sehr Britisches. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie die Kaisersdame wäre oder die Kaiserin auf Deutsch, aber das ist irgendwie
ja, es ist ungewohnt. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht schon länger keine Könige und Königinnen mehr gibt in Deutschland und deswegen das in England noch so populär ist, aber in Deutschland nicht. Aber dann dachte ich mir, Spielkarten sind sicherlich auch schon ziemlich alt, oder? Weißt du, wie alt Skat ist?
Mhm. Aber deutsche Karten gibt es ja auch noch andere, so diese deutsch-französischen Karten, die man eher in Süddeutschland verwendet, wo ja dann auch keine Königin drin ist, oder? Ich weiß aber nur, dass J, was man auf Deutsch dann manchmal mit Bube übersetzt.
Ich habe immer Junge gelesen.
Ja, genau, ich eben auch immer Junge oder Joker, habe ich auch mal eine Zeit lang gedacht als Kind. Das steht ja für Jack im Englischen. Und ich kann mich erinnern, dass das irgendwas damit zu tun hatte, dass man irgendwie diese Abkürzung für Knabe irgendwie, also das war auch so ein altenglisches Wort, irgendwie verwechselt. Mit König, wenn man da irgendwie was mit K hat. Ich weiß nicht, ob es Knave oder Knave oder so ein altenglisches Wort war. Mhm. Auf jeden Fall war das Problem, dass man halt dachte, wenn da K steht, kann man es auch mit King verwechseln. Mhm. Und dann hat man das geändert. Und Jack ist anscheinend einfach so ein Allerweltsname aus den niederen Schichten. Mhm. Und das hat einfach gut gepasst. Das ist wie wenn bei uns der Bube Peter heißen würde oder so.
Das würde auch gut gehen.
Ja, auch gut. Der Peter.
Der Michel.
Genau, Michel ist gut. Ja, irgend sowas. Genau, es muss auch eine Abkürzung sein. So eine Abkürzung, das haben nur so niederständige Leute. Genau. Jack ist doch die Abkürzung von John, oder?
Ah, Jack.
Ich glaube, es ist die Abkürzung von John.
Das könnte sein.
Was ist denn nochmal die Abkürzung von Robert ist Bob, oder?
Bob, genau.
Und Richard ist Dick.
Richard ist Dick, genau.
Kann mir das irgendjemand erklären, wie das zustande kommt?
Ist Rick auch die Abkürzung für Richard? Ich glaube, oder?
Richie.
Bei manchen noch mehr.
Rick. Ja, das könnte sein.
Ja.
Also, wenn ihr mal wieder an Jack F. Kennedy denkt, denkt an diese Sau.
Genau.
Denkt an die Queen. Wahrscheinlich hat das wirklich irgendwie was mit patriarchalen Strukturen zu tun und irgendwie ist es gar nicht möglich für Frauen, Königinnen zu sein, sondern nur Hofdamen oder irgend sowas Weirdes wie Kaiserinnen und Hofdamen. Ich will es gar nicht so genau wissen, ehrlich gesagt.
Das ist das. Ja, das dachte ich nämlich auch. Aber man könnte schon mal fragen, wie wäre es denn, was wäre denn eine moderne Variante für so ein Kartenspiel? Was könnte man Cooles sagen?
Ja, das ist schwierig, diese Stände zu vermeiden. Mhm. Weil es funktioniert ja fundamental mit diesem Klassensystem, dass man sagt, die obere Karte ist besser und die untere Karte ist tiefer. Die BernerInnen, die uns hören, kennen wahrscheinlich Tichu. Mhm. Das ist ein sehr berühmtes Berner Kartenspiel, das zwar ein bisschen Cultural Appropriation hat, weil da sehr viel so chinesische Tiere drauf sind und so. Aber das vermeidet zumindest diese Stände mit Menschen. Und da ist der Drache dann sehr gut und der Hund und das Huhn und ich weiß nicht genau.
Das finde ich sehr gut. Anti-Classist Card Game.
Genau, also, aber...
Man sollte einfach nur noch mit den Zahlen spielen. Da ist das kein Klassismus mit reingemischt.
Einfach so Karten, wo so groß Zahlen drauf sind und in den Ecken nochmal.
Genau.
Richtig scheiße.
Da hat es einfach das große Bild von der 10 dann so ein Kleid an oder...
Ich denke gerade noch an Alice in Wonderland, wo diese Spielkarten so den Hof darstellen. Ja. Also als Alice dann zu der Königin kommt, die ja Herzdame ist, oder die Herzkönigin. Und dort ja auch diese Klassen so dargestellt sind mit den Soldaten und den Bediensteten, die dann so Achten und Siebenen sind und Zehnen und so. Ja. Aber ja, Kartenspiel, gutes Hobby.
Ja, genau. Wir haben eine sehr leichte Überleitung. Es ist trotzdem ein bisschen seldomly asked unrelated, weil es ist kein großes Hobby von mir, Karten zu spielen.
Ich hasse Kartenspiele.
Damit kommen wir jetzt endlich zum Hobbyteil der Sendung heute. Nämlich, wir werden viel über Radfahren reden, über Käse, über Podcasting, über Fitnessstudio. Also starten wir einfach mal rein in die Folge, denn wir wollen heute besprechen, warum Hobbys dilettantisch sein müssen. Und deswegen fragen wir heute die seldomly asked question.
Wie professionell dürfen Hobbys werden?
Heute bei Seldomly Asked Questions, Hobbys.
Und den Philosophen im Studio, den herz ich jetzt ganz hart.
Einleitung von mir, Adrian, zu dieser Folge.
Einleitung, SAQ Folge 82.
Ich lese jetzt einfach meine Tabs vor. Genau. Nein, meine Einleitung wäre gewesen, Hobbys sind ja eigentlich per Definition nicht professionell. Deshalb muss man vielleicht unsere Frage ein bisschen erklären. Man kann natürlich schon so vorbeischrammen an dafür bezahlt zu werden. Witzigerweise ist das oft sehr nah daran, sehr viel selbst zu bezahlen. Mhm. Und darüber werden wir heute reden. Wie professionell müssen Hobbys werden? Was steckt dahinter? Ich bin ein bisschen an dieser Industrie interessiert, auch am Freizeitsektor der Wirtschaft. Das ist alles sehr spannend. Vielleicht, dass wir das mal weghaben, dieses Wort Hobby, das kommt aus dem Englischen vom Hobby Horse, das Steckenpferd.
Ah.
Was man ja auf Deutsch auch sagt, das ist sein Steckenpferd, wenn jemand so sein spezielles Interesse hat.
Ja,
aber es geht da tatsächlich um das Kinderspielzeug. Also dieses hölzerne Steckenpferd, das trägt seinen Reiter nirgendwo hin, weil es in den Händen gehalten wird. Mhm. Und entsprechend erwirtschaftet das Hobby kein Einkommen und ist kein Beruf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Sinnbild eine Überinterpretation ist. Das ist nämlich nicht von mir. Aber ja, wir werden noch sehen, wie stark es um Selbstbestimmung und Identität und sowas geht.
Ich könnte mit dir wetten, dass bei den Hobby-Horsing-Weltmeisterschaften, die auch immer mehr an Popularität gewinnen, mittlerweile auch schon Preisgelder ausgeschüttet werden.
Ja, es gibt bestimmt Menschen, die das professionell machen. Genau, das gibt es ja, diese Sportart, wo man dann so mit so Steckenpferden rumrennt.
Ich habe das immer häufiger in meinem Instagram-Feed gesehen, einfach diese Hobby-Horsing-Videos.
So geil, finde ich super.
Ich finde das super, ich finde das auch beeindruckend, wie hoch die teilweise springen.
Die Pferde.
Ja, die in Anführungsstrichen Pferde.
Wenn ich sowas machen würde, dann würde ich einfach so sagen, ja, das ist mein Steckenpferd.
Genau.
Ist mir jetzt gerade erst beim Erzählen klar geworden, dass Steckenpferd ja auf Deutsch auch verwendet wird.
Ja.
Stecken ist auch ein witziges Wort, oder?
Auf jeden Fall.
Ich würde gern mit der Freizeit anfangen und mal fragen, was du dazu denkst.
Mhm.
Ich habe mich früher schon mal ein bisschen mit dem Begriff beschäftigt, weil ich das weird fand, dass es diesen Begriff noch gar nicht so lange gibt, wie man denken würde.
Mhm.
Das ist erst so im 20. Jahrhundert wirklich interessant geworden, so Freizeit. Also im Zuge der Industrialisierung, weil natürlich Menschen dann extrem viel gearbeitet haben, vor allem Arbeiter, also Arbeitnehmer und nicht Arbeitgeber. Und das dann irgendwie plötzlich notwendig wurde. Gleichzeitig ist dieser Freizeitsektor in der Wirtschaft so stark geworden. Aber ich kenne eigentlich vor allem so die lateinische Wurzel davon, das ist licere, also von leisure und von loisir auf Französisch.
Mhm.
Und das heißt einfach sowas wie, dass man erlaubt ist, irgendwas zu tun.
Mhm.
Da ist auch schon die Frage, was bringt das überhaupt mit sich, dieses Konzept? Geht es darum, einfach zu chillen in der Freizeit oder geht es darum, sich persönlich weiterzuentwickeln außerhalb von Schul- und Arbeitszeit?
Es ist vielleicht in der Tat so dieses Erlaubtsein, irgendwas zu tun, was das charakterisiert. Also es ist nicht so, dass du einfach ruhen musst, sondern du darfst einfach auswählen, was du tust. Und das ist ja schon so etwas, was mit der Arbeit theoretisch in Konflikt kommen könnte. Und das ist wichtig für die Selbstbestimmung der Menschen. Es ist wichtig, mal Abwechslung zu haben von der Arbeit. Und kann dir sein, also ich persönlich habe das bei meiner sehr geistigen Arbeit sehr häufig so, dass ich mich abends, wenn ich nach Hause komme, so komplett ausgelaugt und körperlich am Boden fühle. Und dann denke ich, ja, komm, ich muss jetzt oder ich möchte jetzt aber noch Rad fahren und gehe dann halt nach draußen und bin so richtig am Zittern, aber ich merke dann so nach 20 Minuten auf dem Rad, ich bin eigentlich gar nicht körperlich ausgelaugt, sondern ich bin einfach nur geistig am Ende. Und die körperliche Aktivität, die gibt mir dann so ein bisschen Energie wieder. Und ich merke dann, ja, eigentlich habe ich noch Energie. Ich muss sie einfach nur anders verwenden. Und da merkt man schon, so ein Hobby kann auch richtig guter Ausgleich sein zur Arbeit, die man macht. Und auch produktiv eben in diesem Sinne. Aber es ist auch wichtig, einfach dann die Freizeit zu haben, irgendwas zu tun oder die Freiheit zu haben, irgendwas zu tun, was man dann gerne tun möchte, neben der Arbeit, was nicht die Arbeit ist, die man sowieso schon den ganzen Tag tun muss.
Das ist mega gut, dass du das sagst, weil das ist so einer der Hauptpunkte. Es geht um Autarkie, also um Selbstbestimmung. Dass man Zeit hat, wo einem nicht jemand anders sagt, was man tun soll, sondern wo man natürlich selber über seine Zeit verfügt. Und man kann ein Hobby machen, man kann aber auch was anderes machen in seiner Freizeit. Ich würde zum Beispiel sagen, ehrenamtliche Arbeit, da eher im religiösen Kontext. Auch witzig oder auch interessant. Du würdest ja nicht sagen, du bist irgendwie hobbymäßig Christ oder so.
Genau.
Weil das kann man ja nicht professionell machen, außer du bist Pfarrer. Vielleicht würde man sagen, der ist ein bisschen Hobbypfarrer.
Ich finde, ja.
Aber das ist dann nochmal was anderes, streng genommen.
Ja, ich finde es auch sehr witzig, so diesen Hobby- und Profi-Begriff einfach mal anzuschauen, weil ich würde mich nie als Profi-Wissenschaftler bezeichnen, obwohl ich das so by definition bin. Und andererseits würde man auch nicht sagen, man ist Hobbywissenschaftler, ja gut, vielleicht eher nochmal, aber es gibt so Sachen, die macht man nicht unbedingt als Hobby und es gibt so Sachen, die wird man nicht als Profi bezeichnen, als professionell, obwohl man eigentlich das ist vom Beruf her.
Was ich dazu noch sagen wollte, ich habe ja vorher gesagt, dieser Freizeitbegriff ist noch nicht so alt, also so wie wir ihn heute verstehen,
ja.
Dass man so freie Zeit hat, über die man selbst verfügen kann, so außerhalb der Arbeit. Es ist ja auch gesetzlich verankert, also dass man nur so und so lange arbeiten darf, dass man genug Freizeit hat. Aber früher, also vor allem in der Antike, war das so, dass man Muße hatte, das trifft es vielleicht ein bisschen besser, und das hatten eigentlich nur sehr reiche Leute. Oder, und das sagt Aristoteles vor allem in seiner Schrift zur Politik, dass es sehr wichtig ist, dass Politiker Freizeit haben, weil das politische Amt war eigentlich was, was du in der Freizeit gemacht hast.
Oh.
Also ich finde das mega interessant. Man muss quasi Staatsführer nach zwei Kriterien auswählen oder Staatsführerinnen, aber bei Aristoteles waren das Staatsführer. Erstens sicher der Tüchtigkeit nach, das ist aristokratisch, also du willst die Besten haben. Aber auch leicht oligarchisch, also die Herrschaft der wenigen, das sind nämlich meistens die Reichen, nämlich so, dass die Besten auch genug Geld haben, dass sie in ihrer Freizeit Staatsdienst leisten können. Also schlecht ist, wenn du jemand hast, der sehr gut wäre im Staatsdienst, aber nebenher 100% arbeitet als Schreiner.
Mhm.
Weil der hat nicht genug Muße für ehrenamtliche Jobs und das muss man sich auch klar machen, das war das früher. Also wenn du viel investiert hast in den Staatsdienst, dann war das so, weil du dir das auch leisten konntest. Auch im antiken Rom, das sind alles immer so reiche Familien, diese Senatoren. Ja. Und das Problem ist da halt, dass politische Ämter dann käuflich werden auf eine Art und Aristoteles sagt das auch, dass das problematisch ist. Ich sage das alles bloß, das möchte ich eigentlich auch mal dazu sagen, ich schaue nicht bei Aristoteles nach, weil ich sein Fanboy bin und denke, das ist das Beste, was es gibt und nachher wurde nichts mehr geschrieben, was Sinn ergibt, sondern weil das Schriftstücke sind, die halt in unserer Denkgeschichte eine Rolle gespielt haben und unsere Kultur maßgeblich beeinflusst haben. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Bei Aristoteles in der Politik, aber auch in der nikomachischen Ethik, das ist ein anderes Buch, schreibt er, wir arbeiten, um dann Muße zu haben. Und es geht nicht darum, dass du diese Freizeit individuell nutzt, und das ist eigentlich mein Punkt, sondern im öffentlichen Interesse, also dass du irgendwas Sinnvolles mit deiner Freizeit tust, entweder politisch oder sonst irgendwie zum Wohl des Staates, nämlich mit der Kindererziehung oder du bringst deinen Haushalt auf Vordermann und deine Nachbarschaft und so weiter. Also es ist nicht die Idee, dass du zu Hause Far Cry 4 spielst.
Das ist schon noch so ein Gedanke, der sich ziemlich hart gehalten hat.
Danke, das unterstreicht nämlich meinen Punkt von vorher.
Genau, weil heutzutage gibt es immer noch so Hobbys, wo viele Menschen dann sagen, ja, hey, was vertreibst du deine Zeit mit sowas? Und du denkst, also man denkt sich eigentlich so, ja, lass sie oder ihn doch machen, was sie wollen. Ich meine, es ist halt die Freizeit. Man kann sich aussuchen, was man machen will. Aber ja. Es gibt so Hobbys, wo man immer so ein bisschen ja, skeptisch ist.
Ich lache nur, weil ich dann bei Aristoteles im nächsten Absatz der Politik gelesen habe, in neuerer Zeit, wo der Wohlstand immer größer wird, haben die Leute mehr Zeit und lernen wahllos irgendeinen Quatsch. Also so salopp übersetzt, anstatt sich eben mit der Übung von Tugenden zum Beispiel zu beschäftigen, aha, wie man ein besserer Bürger wird, spielen sie gerade alle Flöte, sagt Aristoteles. Also er schreibt auch so explizit, im Moment gerade in Athen spielen alle irgendwie Flöte und es nervt ihn, dass das so ein Hobby geworden ist. Er hätte sogar einen Chorführer gesehen, der Flöte spielt, was ja anscheinend ganz unerhört ist.
Also liebe Sackhörerinnen und Hörer, die Sack-Recommendation of the Week ist, Flöte spielen ist uncool.
Aber Flöte spielen war schon früher uncool. Also auch bei uns früher, meine ich nicht früher bei Aristoteles. Warum muss jedes Kind in Flötenunterricht?
Ja, ich musste das auch.
Ich auch.
Wow.
Ich würde sagen 8 von 10.
Und wir haben nicht mal unser Intro auf der Flöte gespielt hier.
Könntest du noch irgendwas?
Nicht wirklich.
Zufälligerweise habe ich vorher auf dem Heimweg eine Flöte gesehen, die zum Mitnehmen war. Mm. Ich dachte, ich weiß nicht, ob ich erstens eine gebrauchte Flöte. Und zweitens auch, ich könnte nichts mehr, also gar nichts. Und dann kannst du ja auch nur eine Flöte. Es gibt irgendwie 5 verschiedene Flötenarten.
Genau.
Schwierig, schwierig. Aber die Quintessenz von meinem Freizeit-Bit, bevor wir jetzt zu den Hobbys kommen, für die man seine Freizeit aufwendet, ist, das war eigentlich schon die Idee, dass man das sinnvoll nützt, am besten in öffentlichem Interesse. Und Hobbys sind halt schon keine ehrenamtliche Arbeit.
Ja.
Du produzierst eigentlich kein Gut, wie bei der Arbeit, das haben wir in der Arbeitsfolge schon besprochen. Und du produzierst auch kein so nebensächliches Gut eigentlich für die Gesellschaft, sondern du machst es nur für dich, also der Wert ist intrinsisch.
Genau. Und da kommt dann halt der springende Punkt jetzt, wo wird das zu Arbeit? Denn manche Menschen machen ihre Hobbys ja zu Arbeit und werden dann dafür bezahlt. Und man könnte dann auch sagen, dadurch, dass sie mit ihrer Qualität, die Hobbys auszuüben, Menschen begeistern, leisten sie dann auch irgendwie wieder einen Dienst an der Gesellschaft.
Ja, aber ab dann, wo du dafür bezahlt wirst, hast du dein Hobby zum Beruf gemacht und technisch gesehen ist es dann kein Hobby mehr.
Heißt, jetzt bin ich mal Advocatus Diaboli, wir haben SEQ auch schon zum Beruf gemacht. Denn wir haben mit SEQ schon, ich glaube, 2 Euro verdient in Werbeeinnahmen.
Da müsste man, glaube ich, schon seinen Lebensunterhalt damit bestreiten können oder einen Teil. Aber technisch gesehen, wenn du sagst, das ist mein Beruf, was ja auch so von Berufung eigentlich dann kommt, ist es kein Hobby mehr. Und das, was wir heute besprechen, ist ja deshalb auch ein bisschen skurril, weil es ist ja nicht so, dass die Leute, die ihre Hobbys professionalisieren, damit Geld machen. Im Gegenteil, die geben sehr, sehr viel Geld dafür aus. Und ich kenne das von mir selbst, wie oft, dass ich schon so richtig teures Equipment gekauft habe, einfach weil ich dachte, das hebt mich aufs nächste Level oder damit bringe ich mein Hobby weiter oder ich werde besser. Zum Beispiel musikalisch, das hatte ich sehr oft mit so Gitarren-Equipment.
Mhm. Das hatte ich auch. Es gibt halt auch so Hobbys, da ist eine riesenstarke Industrie hinter, die natürlich genau weiß, wie man so Sachen vermarktet und eben besonders viel Equipment verkauft. Und ja, ich glaube, so die Musikszene ist da schon, gerade so Gitarrenspielerinnen und Spieler sind da, glaube ich, sehr vulnerabel für das Marketing.
Man muss sich da halt immer fragen, woran liegt es als erstes, dass es nicht besser wird? Ich meine, klar sind vielleicht Kabel aus Gold oder so ein bisschen zeitechter und leiten das Signal besser. Mhm. Aber wenn du Scheiße spielst, bringt dir das gar nichts.
Genau.
Ja, das ist eben der Punkt, diese Industrie, die du gerade angesprochen hast. Im heutigen Wortsinn taucht eben dieser Begriff Freizeit erst 1714 auf, wo so ein Theologe namens Franke sagt, die Freistunde ist die Zeit der Entspannung vom Unterricht und Studium. Mhm. Also da geht es eher ums Schlafen. Aber dann mit Bezug auf Hegels Dialektik, also wo es um Notwendigkeit und Freiheit ging, hat dann Karl Marx, der sich ja sehr viel mit Arbeit beschäftigt hat und mit den Verhältnissen der Arbeit in der Industrialisierung, Mitte des 19. Jahrhunderts erst sowas gesagt wie: In der Freizeit liegt einen großen Wert für diese Selbstentwicklung des Menschen, also für die Wiedergewinnung der Menschlichkeit aus der Entfremdung, sagt er da, also entfremdete Arbeit und Selbstbestimmung durch Hobbys.
Ja.
Und ich meine, das ist eigentlich krass, das ist nicht lange her.
Genau, ich wollte eben auch fragen vorhin, ob das so nach dem Zerfall des Nazi-Regimes in Deutschland vielleicht so ein bisschen gekommen ist mit Freizeit, weil ich glaube, vorher war es mit dem Kaiserreich, mit Preußen, mit der Nazi-Herrschaft schon, glaube ich, sehr, sehr strikt und alles auf Disziplin aus. Und da gab es dann eher diesen Gedanken von, du hast eine Freistunde, um dich von der Arbeit zu erholen, damit du dann wieder für die Arbeit fit bist. Das heißt, es nützt dann dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin und eben nicht, es ist was, wo du dann Zeit hast, das zu tun, was du machen möchtest. Und das ist jetzt erst relativ kürzlich gekommen.
Das ist eben vor allem durch die industrielle Arbeit so, weil man natürlich dann am Fließband so monotone Arbeiten macht und nicht richtig in den Arbeitsprozess eingebunden ist. Du bist ja auch nicht motiviert, ein Auto fertig zu bauen, wenn du immer nur einen kleinen Teil herstellst. Und früher, vor allem was das Landwirtschaftliche betrifft, haben die Menschen eigentlich nie aufgehört zu arbeiten. Du hast halt immer was anderes gemacht. Man sieht das jetzt auch heute manchmal noch bei Bauern. Für die ist Urlaub oder Freizeit eigentlich kein großer Begriff, aber du siehst natürlich auch das große Ganze, an dem du arbeitest. Das ist eine komplett andere Art von Arbeit. Und da bin ich hundertprozentig überzeugt davon, dass irgendwann im Zuge der Industrialisierung die Arbeitgeber begriffen haben, dass sie ihre Arbeitnehmer nicht komplett ausbeuten können, sondern irgendeine nachhaltige Anstellung brauchen. Das ist die eine Investition, die der Arbeitgeber in die Arbeitnehmer. Und dann gibt es noch die direkte Investition der Arbeitnehmer in Freizeitangebote. Man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, wie sehr das die Wirtschaft ankurbelt. Wenn 70 Stunden die Woche alle im Stahlwerk arbeiten, dann kaufen die keine iPads.
Genau, dann haben die einfach keine Energie mehr, dann nach Feierabend noch Gitarre zu spielen oder so. Und ja.
Gitarre versus Stahl. SAQ 82.
Und da können wir mal zum Kern der heutigen Folge kommen, denn der Grundgedanke dahinter war, so ist das früher, also was heißt früher, jetzt schon in der jüngeren Vergangenheit eher so gewesen, dass man irgendein Hobby hatte, was man vielleicht so, was vielleicht nicht viele andere gemacht haben, wo man einfach dachte, hey, das macht mir Spaß, das mache ich gerne, wenn ich Freizeit habe, und dass man das eher wegen der Tätigkeit gemacht hat. Ist das so, dass ich diese Art der Freizeittätigkeit dann hin entwickelt hat zu einer sehr professionalisierten, sehr objektifizierten Tätigkeit, in der man eben extrem viel darüber nachdenkt, wie man so gut wie möglich werden kann, wie man so professionell wie möglich werden kann. Und im Atemzug mit dieser Frage würde ich dann auch fragen, ob das Internet da viel mit zu tun hat. Denn ja, das Gefühl habe ich persönlich, das kann ich gleich noch weiter ausführen. Aber ja, wir können erstmal eben über diesen Trend sprechen. Würdest du mir dazu stimmen, dass das immer professioneller wird, wie wir unsere Hobbys ausüben?
Es wird schon extrem viel Energie in Werbung gesteckt, die so Identitäten verkauft. Es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, hey, wir haben hier dieses Sportgerät für dich, sondern wenn du zu dem Sport gehören willst, dann brauchst du dieses Sportgerät. Wenn du dich sehen willst als jemand, der Mountainbiket, dann brauchst du so ein Bike und eben nicht so eins. Und du hättest vielleicht eins zu Hause, mit dem du es auch machen könntest, aber dann bist du eben kein richtiger Mountainbiker. Und da sind wir schon wieder ein bisschen zurück bei dieser ursprünglichen Definition von Selbstbestimmung und Autarkie. Es geht ja auch darum, einen Teil der eigenen Identität zu schaffen, die nichts mit der Arbeit zu tun hat. Und ich glaube, dieses Marketing zielt extrem darauf ab. Und was du mit dem Internet angesprochen hast, ist sicher wahr. Also InfluencerInnen machen doch genau das.
Absolut. Ich glaube, wir können hier einfach mal ein konkretes Beispiel bringen. Und zwar das, was wir hier gerade machen. Wir nehmen einen Podcast auf. Das ist sowieso ein relativ junges Hobby. Früher haben Menschen sich einfach unterhalten, würde ich mal sagen. Und ich weiß nicht, vielleicht waren Menschen dann irgendwie populärer, wenn sie lustige Unterhaltungen gehabt haben oder interessante Unterhaltungen.
Also du meinst ganz früher.
Aber ja, wir könnten theoretisch auch einfach mit einem Laptop hier unsere Stimmen aufnehmen. Also wir können das gerade mal ein bisschen ausführen. Wir haben hier zwei Scheinwerfer in unserem Studio. Wir haben Mikrofonhalterungen mit Podcast-Mikrofonen, mit Popschutz. Wir haben Kopfhörer auf. Wir haben so einen Mixer, der dann das Signal verarbeitet. Und da können wir dann auch unsere Stimmen im Kopfhörer lauter drehen und so. Das ist alles ziemlich professionell, finde ich. Wir nehmen natürlich auch ab und zu auf und stellen die Videos dann auf soziale Medienkanäle. Und da fließt schon ziemlich viel Arbeit hinein in etwas, was wir eigentlich auch so in a bar machen könnten. Einfach eine interessante Unterhaltung haben. Und ja, wir können es dann aufnehmen mit einem Laptop-Mikrofon oder mit irgendwas ganz Einfachem. Aber wir haben eben schon ziemlich hohe Ansprüche, denn wir wollen, dass das dann euch Hörerinnen und Hörern auch Spaß macht zuzuhören. Und ich finde, das ist schon ziemlich professionell so. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht aus der Podcast-Branche, aber so aus der Musikbranche ist es schon so, dass vor 10, 20 Jahren deutlich weniger professionell aufgenommen wurde auf so einem Level, auf dem wir sind, wo wir wirklich nicht jetzt groß bekannt sind, nicht so die Top-Leute im Business, sondern einfach ja irgendwelche Leute, die halt zum Spaß einen Podcast aufnehmen.
Ja, Podcast ist ein interessantes Zwischending irgendwie, weil wir produzieren ja schon auch was anderen Menschen oder den Ansprüchen von anderen gerecht werden muss. Und da ist es schon stark so, dass wenn wir jetzt in extrem schlechter Qualität aufnehmen würden, dann würde es, glaube ich, auch keinen Spaß machen zu hören. Aber das stimmt natürlich, man hätte mit der Hälfte des Preises von Equipment wahrscheinlich nicht die Hälfte Qualität, sondern vielleicht 90% davon. Mhm. Aber es geht halt schon auch darum, dass wenn man dann irgendwie was anfängt, will man es auch richtig machen. Diese Abwägung ist extrem schwierig. Zum Beispiel, sagen wir mal, du willst jetzt ein neues Instrument lernen.
Ja.
Dann kaufst du dir auch nicht gleich das Beste davon. Du kaufst jetzt nicht die beste Gitarre oder so. Aber du willst ja auch nicht mit einem kompletten Schrottinstrument anfangen. Und es ist schwer dann zu sagen, also man muss sich extrem gut kennen, oder? Man muss denken, ich ziehe das durch, dann kannst du auch investieren.
Ja.
Wenn du nicht weißt, ob es dir gefällt, dann musst du irgendwie so Low-Level anfangen. Aber früher oder später kriegt dich dann Werbung oder kriegen dich Angebote, die sagen, hey, wenn du das ernsthaft betreiben willst, dann brauchst du das und das Instrument, diese und diese Qualität.
Ja. Ich finde, das ist ein schöner Moment für ein kleines Gedankenexperiment. Nämlich, wenn wir mal alles ausblenden, also wenn wir mal uns vorstellen, es gäbe das Internet nicht und wir würden das Ganze hier nur für uns machen, so welche Technologie würden wir dann brauchen? Was würden wir dann sagen, ja, das brauchen wir, um diesen Podcast zu machen?
Also auch, dass es niemand hören könnte, oder?
Genau, also ich denke halt, so bei Gitarre spielen, das ist vielleicht ein einfaches Beispiel. So, wenn du dich mit deiner Gitarre in einen Raum setzt und dann einfach so spielst, dann muss es ja nur dir gefallen. Das heißt, deine persönlichen Standards sind dann das Einzige, was wichtig ist. Und erst mit dem Internet kam es dann, dass du das aufnehmen konntest und dann so hochladen irgendwo ziemlich einfach und dann potenziell von tausenden Menschen gehört werden kannst und dann diese ganzen Gedanken hast, so okay, wie klingt das jetzt und wie kann ich das für andere Menschen auch noch ja, spaßiger machen.
Und du hast auch erst dann so die sozialen Vergleiche mit anderen, die das hochladen und du denkst, warum bin ich so schlecht, warum genau. sind die so gut.
Sagen ja, wir mal, das stimmt. Ja, sorry. Sagen wir mal, dass eben wir nur zum Spaß von uns diese Unterhaltungen aufnehmen und wir nehmen sie schon auf und können sie dann später anhören, wenn wir mal Lust haben. Aber es ist eben komplett ausgeblendet, dass das dann ins Internet geht und von so vielen anderen Menschen gehört werden kann.
Das ist irgendwie skurril, diese Vorstellung, aber witzig. Ja. Und eigentlich gar nicht so falsch, weil es würde am Prozess selbst und an der Vorbereitung und am Spaß aufzunehmen fast nichts ändern.
Genau.
Stimmt. Ich glaube, vielleicht würde es den Podcast auch auf eine gewisse Art besser machen, weil wir natürlich gar keinen Referenzrahmen hätten von anderen Podcasts, wie viel andere Podcasts produzieren. Wir werden wahrscheinlich niemals so regelmäßig und vielleicht auch in gewisser Hinsicht schlechter, weil wir halt weniger Feedback hätten.
Eigentlich hat es ja so auch angefangen.
Ja, stimmt. Aber es hat sich von da zu hier auch sehr viel verändert und ich glaube, viel davon hat sich verändert, weil man HörerInnen im Kopf hat.
Ja, absolut.
Ich weiß nicht, ob das Gedankenexperiment so gut mit dem Podcast funktioniert und nicht besser mit dem anderen Hobby. Beim Gitarrespielen finde ich es fast noch interessanter, ja. Wenn du so gar keinen Referenzrahmen hast und du produzierst ja nichts für andere jetzt mal primär, du übst einfach nur für dich selbst, dann verlagert sich, glaube ich, schon sehr der Wert von extrinsisch zu intrinsisch. Also du kriegst nicht mehr von außen irgendwie Input und Vergleiche. Natürlich von deiner Familie vielleicht oder von den Menschen, die um dich herum wohnen, weil sie es nicht mehr aushalten. Aber der Rest ist eigentlich nur Spaß an der Sache.
Ja.
Und dann brauchst du auch keine bessere Gitarre, solange die, die du hast, gut genug ist, um damit zu spielen.
Genau, solange es dir Spaß macht, ist es dann nicht so wichtig. Und ich sehe das beim Gitarrespielen. Ich habe früher viel Gitarre gespielt und eben durch das Internet, glaube ich, auch erst so begonnen, Sachen aufzunehmen und dann hochzuladen und zu schauen. Und dann war man in Foren, wo andere Leute Sachen hochgeladen haben, die sie geschrieben haben. Und dann bekommt man schnell in diese Spirale des, wie wird man noch professioneller? Wie wird man noch besser? Wie kann man vielleicht so eine Qualität erreichen wie andere? Und da geht es dann schnell vom eigentlichen intrinsischen Genießen der Tätigkeit in so ein Performen und eben Darstellen zu der breiteren Öffentlichkeit.
Ich wollte noch einen witzigen Begriff erwähnen. Kennst du die sogenannten BarfußhistorikerInnen?
Nein.
Das ist anscheinend ein Fachbegriff für Menschen, die sich ehrenamtlich, also meist ohne wissenschaftliche Ausbildung auch, mit der Geschichte befassen, meistens von ihrem Heimatort oder von verwandten Themen, manchmal auch mit Familiengeschichte. Und ich finde das spannend, weil die machen das ja vorerst für sich, weil es sie selbst interessiert. Zum Beispiel, keine Ahnung, seit wann, es gibt auch manchmal Menschen, die so kleine Museen ehrenamtlich führen bei sich im Ort, wo es dann um so ortsspezifische Dinge geht. Aber das Interessante ist, die Ergebnisse dieser Arbeiten werden dann trotzdem manchmal in Schriften und Büchern und so im Internet veröffentlicht und professionelle HistorikerInnen erkennen das auch an. Weil es ist so nischig, dass das irgendjemand machen muss und manchmal, also meistens reicht es dann irgendwie nicht für eine Professur oder jemand, der Forschungsinteressen hat, die nur ein kleines Dorf betreffen und jetzt vielleicht nicht schweizweit sind oder sowas. Also die sind sehr wertvoll für die Wissenschaft und trotzdem eigentlich hobbymäßig unterwegs.
Ja.
Das ist auch irgendwie eine ganz andere Dimension. Du produzierst eigentlich einen Wert, aber es ist nicht dein Beruf. Aber Leute, die das beruflich machen, profitieren davon, was du machst.
Ja, es ist interessant. Es ist auch vielleicht heutzutage so ein bisschen ähnlich mit so YouTube-Stars, die mit so ganz Low-Budget-Produktionen dann berühmt werden, wo du so denkst, eigentlich ist das überhaupt nicht professionell produziert, aber es geht dann viral und dann haben sie irgendwie auch einen Beruf damit oder eine Karriere damit organisiert. Und das ist halt nicht die konventionelle Art und Weise, dann erfolgreich zu sein, aber es klappt dann irgendwie trotzdem. Und da ist dein HistorikerInnen-Beispiel vielleicht ein bisschen ein Kontrast, weil dort machen die Leute die Arbeit und es wird dann irgendwie so ein bisschen respektiert oder wahrgenommen, aber man kann eben keine Karriere draus machen. Und heutzutage ist dann auch immer so ein bisschen die Hoffnung oder die Möglichkeit, ja, wenn du dein Hobby einfach machst und im Internet so teilst, wie du das machst, dann könntest du vielleicht auch Glück haben, damit einfach riesen berühmt werden und dann Erfolg haben.
Genau, aber die Frage ist halt auch, will man das? Das ist halt echt der Punkt, wenn du einen Beruf hast, der dir Spaß macht und nebenher ein Hobby machst, das dir auch Spaß macht, dann ist es vielleicht gar nicht so erstrebenswert, das Hobby dann zum Beruf zu machen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Quintessenz von deinem Beispiel vorher mit dem Gedankenexperiment. Sobald du dann was produzierst für andere und sobald du dann irgendwie das professionalisierst und wirklich zum Beruf machst und verdienst, werden ganz andere Dinge wichtig. Du bist viel mehr davon abhängig, was andere Menschen denken. Du musst deine Inhalte, zum Beispiel beim Podcasten, anpassen. Du kannst nicht mehr über alles reden. Wenn du Gitarre spielst, musst du halt auch Lieder produzieren, die irgendwie vielleicht jugendfrei sind, wenn du das willst.
Oder massentauglich.
Massentauglich ist ein gutes Wort, genau. Du musst irgendwie deine Sparte festlegen. Plötzlich bist du gezwungen, dein Hobby auszuüben. Das ist halt nochmal ein anderes Thema. Übrigens wollte ich auch noch die Begriffsunterscheidung machen zu Amateuren und Dilettanten. Das ist ja mehr oder weniger synonym. Das sind beides Personen, die eine Tätigkeit oder Sache um ihrer selbst willen machen. Aber das sagt ja nichts über die Sachkenntnis von einer Person aus, sondern nur, dass sie quasi nichts damit verdienen. Das kann aber trotzdem auf einem sehr professionellen Niveau sein.
Ja.
Und dann gibt es ja noch die Laien, die eigentlich keine Fachkenntnis besitzen, also die etwas eher schlecht machen, aber vielleicht auch aus Hobby und als Spaß. Also Hobby ist wie so ein bisschen Überbegriff von all diesen Unterbegriffen, die dann auch noch das Niveau beschreiben können.
Ich finde das sehr interessant im Beispiel des Radsports bei den Amateuren. Also man denkt bei Amateuren so, ja, die sind nicht gut im Radsport oder im Radfahren, aber wenn du mal zu so einem Amateurrennen gehst oder selbst teilnimmst, das ist unglaublich, auf welchem Level die Leute sind. Und das sind häufig Leute, die könnten sicherlich bei dem einen oder anderen Profirennen mitfahren, zumindest im Feld dann mit ins Ziel kommen, und der Unterschied zu den Profis ist dann wirklich sehr, sehr gering. Da kannst du keineswegs von Laien sprechen, die sind dann häufig sportwissenschaftlich informiert und bereiten sich extrem vor auf die Rennen, aber sind dann einfach nicht auf dem Level oder haben nicht genügend Erfolg gehabt, dass sie dann so professionell davon leben können.
Das sagt für mich eigentlich nur was über die Mittel- und Zweckbeziehung aus. Du hast eben keine Zweckbeziehung zum Gegenstand, den du ausübst, wie das jemand hat, der das beruflich macht. Aber deshalb kannst du in deiner Liebhaberei, was ja Amateur dann auch bedeutet, so gut sein, wie du willst.
Ja, aber es ist dann schon so, im Radsport gibt es diese Phase, wenn du 19 Jahre bist vielleicht. Ich hatte mal einen Freund und Teamkollegen, der war in dieser Phase, der war in der U23-Bundesliga in Deutschland, ist wirklich stark gefahren und hatte dann so einen Moment, wo er sich entschieden hat, eben das nicht weiter zu verfolgen, weil es so in der Schwebe war, weil er nicht wusste, ob er es in die Profiteams schaffen kann und eigentlich auf diesem Level war, aber es ist dann halt diese Instabilität oder diese Unsicherheit. Und da hast du halt schon irgendwo so eine Grauzone, wo es dann wirklich eigentlich auf Profiniveau ist, aber du hast eben auch nicht die Sicherheit, dass es dann bezahlt wird oder dass es deine Karriere wird. Und da ist eben ja die Frage, was sagt man, wie kann man das überhaupt auseinanderhalten?
Vielleicht wäre das eine Möglichkeit für ein standfreies Kartenspiel. So Profi, Anfänger, Amateur, Dilettant, Laie. Einfach genau. So das, so der König ist so quasi der Profi. Und dann geht es immer so weiter runter, Amateur, Adept und so weiter. Und Laie ist so die zwei oder so.
Newbie.
Sie sind jetzt gerade eingefallen, weil das griechische Wort Laios heißt einfach sowas wie Volk oder Laikos, gibt es manchmal auch, zum Volk gehörig. Und aus dem Kirchenlatein wurde dann sowas wie Laie, weil das sind natürlich kirchliche Laien, die nicht das Sagen haben in der Kirche, das haben nur die Professionellen. Also das sind die kein geistliches Amt innehaben, also keine Kleriker sind. Und daher kommt dieser Laienbegriff. Nur kurzer Exkurs zur Sau. Das haben wir, glaube ich, auch noch nie, eine Sau in der Sack weiter beantwortet. Aber was ich noch zu dem sagen wollte, mit der Professionalisierung der Hobbys, also zum Kern unserer Folge.
Ja.
Kennst du jemanden, der einfach so ein Hobby erfunden hat für sich? Der einfach so sagt, ja, ich In meiner Freizeit nehme ich Schneckenhäuser, zermahle sie zu einem feinen Pulver und töpfere daraus kleine Kugeln, die ich in den Bach werfe.
Damit hast du doch eigentlich eins erfunden, oder?
Ja, das macht ja niemand.
Jetzt bist du dazu verdammt, das auch zu tun.
Ich habe eben das Gefühl, das hat echt was mit dieser Identitätsfrage zu tun.
Ja.
Man muss sich irgendwie zugehörig fühlen können und deshalb erfinden einzelne Menschen nicht unbedingt Hobbys, aber die Industrie erfindet sowas. Die sagt dann, die neuen Trailrunning-Schuhe oder so.
Genau.
Obwohl man vorher auch schon in den Bergen rennen konnte.
Hey, ihr braucht jetzt alle Gravel-Bikes, weil es reicht nicht mehr, einfach ein Crossrad zu haben oder ein Mountainbike oder ein Rennrad. Nein, ihr müsst jetzt ein Gravel-Bike haben.
Genau, also ich meine, es ist ja nichts falsch am Trailrunning und am Gravel, an den Gravel-Bikes, sondern es ist einfach dieses Branding, das einem so eine neue Sparte gibt, die man verkaufen kann.
Genau.
River-Rafting. Skaten ist auch so ein Ding.
Ja.
Obwohl, da habe ich doch am ehesten das Gefühl, dass das einfach Leute erfunden haben. Aber das kommt ja auch immer wieder, Skaten. Und es ist richtig krass, wie die Werbeindustrie so Subkulturen nimmt. Sie merkt, ah, da haben Leute sowas entwickelt, was ihnen Spaß macht. Und das dann so als Identität rausballern und sagen, willst du nicht auch so cool sein? Willst du nicht genau dazugehören? Wenn du was Ähnliches machst, ist es nicht dasselbe. Du musst das Equipment haben.
Genau. Wenn du bei den Straßenrennern nicht zur Elite gehören kannst, vielleicht kannst du Profi-Trailrunner werden. Deswegen kauf dir hier jetzt das ganze professionelle Equipment.
Hast du schon mal was gesammelt?
Ja, Pokémon-Karten als Kind. Ich weiß nicht, ob man Gitarren auch sagen könnte. Ich habe einige Gitarren, Räder auf jeden Fall. Obwohl nicht so richtig gesammelt. Es ist eher dann zweckgebunden.
Ja, das ist nicht wie um des Objektes willen zu sammeln. Mhm. Eine Bekannte von mir sammelt Schweine, die hat ihr ganzes Zimmer voll mit Schweinen, also nicht mit Lebendigen.
Ich wollte gerade fragen.
So Plüschtiere, Teppiche, Karten, alles Mögliche. Und ich war immer so ein bisschen neidisch, ich wollte auch immer was sammeln, aber mir ist nichts eingefallen und ich dachte halt auch so, ich kann jetzt auch nicht willkürlich einfach ein Objekt bestimmen und das sammeln, das muss mir auch was bedeuten.
Ja.
Aber ich wollte irgendwie auch so ein Kind sein, das was sammelt, aber irgendwie hat das nie richtig funktioniert.
Max Aktensammler.
Genau. Strafzettel.
Ja.
So Strafarbeiten in der Schule habe ich gesammelt.
Genau.
Ein Begriff, den ich nicht unterschlagen wollte, der jetzt gerade zum Sammeln passt, ist der Hobbyismus oder das Punding bei Menschen mit Parkinson.
Mhm.
Also Morbus Parkinson, der Krankheit. Da gibt es jetzt mittlerweile Studien, die zeigen, dass die Medikamente, die Menschen kriegen, manchmal dazu führen, dass es so seltsame Veränderungen in der Impulskontrolle gibt bei Menschen mit Parkinson und dieser Behandlung. Und manchmal haben diese Patienten und Patientinnen dann den Hang zum pathologischen Spielen und verlieren hohe Geldbeträge. Aber einige fangen zwanghaft an, Gegenstände zu sammeln. Und das nennt man Hobbyismus.
Oh.
Das hat was mit dem Dopaminsystem und der Impulskontrolle durch Dopamin zu tun. Ich wollte das eigentlich nur erwähnen, weil das auch zum Hobbybegriff gehört. Und an Sammeln denke ich irgendwie nicht als erstes, wenn ich an Hobbys denke, sondern ich denke automatisch an Sport, aber es liegt vielleicht auch an mir.
Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen mehr Oldschool ist, so Hobby, einfach sammeln. Das ist mein Hobby, ich sammle Briefmarken.
Aber das ist doch auch voll die Industrie dahinter.
Ja, irgendwie schon, ne? Ich meine, heutzutage siehst du, früher wurde einem immer gesagt, ja, Briefmarken sind so wertvoll, wenn du so eine Rare hast. Und heutzutage ist es nichts mehr wert, weil es halt nicht mehr interessant ist für Menschen. Oder der Markt ist gesättigt, ich weiß nicht.
Ja, ich glaube auch, dass Freizeit auch nur erhöht wird, wenn irgendwie Urlaub gerade lukrativ ist oder so. Das gibt es ja auch noch nicht so lange.
Mhm.
Und bis so in den 1980er Jahren, da gab es gar nicht so ein krasses Freizeitbewusstsein, dass man irgendwie so Quality Time haben musste und in die Ferien fahren und so mit der Familie. Das war einfach die Restzeit, die man halt hatte, wenn man nicht arbeitet.
Ja, und da kommen wir dann wieder so zum Grundgedanken dieser Folge zurück. Es war halt früher eher so, dass man einfach irgendwas gemacht hat, was einem halt Spaß gemacht hat. Man musste gerade nicht arbeiten, konnte ein bisschen entspannen und hat deswegen dann irgendwas gemacht. Und das musste nicht nützlich sein für die Gesellschaft. Es musste einfach nur Spaß machen und man musste einfach nur Lust drauf haben. Das ist eben der Knackpunkt. Inwieweit ist das so ein bisschen verloren gegangen durch die Professionalisierung, durch die Industrialisierung unserer Freizeit, unserer Hobbys? Und ist das durchs Internet vielleicht noch verstärkt worden?
Die Sack war ja, wie professionell dürfen unsere Hobbys werden? Ich bin gespannt, was die psychologische Forschung dazu sagt.
Genau, wir werden das jetzt ein für alle Mal beantworten, wie professionell sie sein dürfen.
Von 0 bis 10.
Genau. 6. Aber was macht das denn mit uns, wenn unsere Hobbys professionalisiert werden? Wir haben durch das Internet unzählige Online-Shops, wo wir für jedes Nischen-Hobby Sachen bestellen können. Häufig so Profi-Material, was dann die Besten der Welt in der Disziplin, wenn es Sportarten sind oder Spiele, dann verwenden. Das heißt zum Beispiel Darts hat man früher einfach so in der Kneipe gespielt. Da waren dann vielleicht Pfeile dort und dann hat es einfach so mit einem Bier abends dann gespielt zum Entspannen. Und noch ein bisschen nebenher gelabert. Und heutzutage ist es halt so mit WM, mit Profiverbänden im TV. Und
mit nur ganz spezifischen Cider-Marken und so, die man trinken darf beim Darts.
Und man hat eben alles Mögliche an Equipment, was man so in einer Minute ungefähr bestellen kann im Internet. Man hat auch den sozialen Vergleich. Man kann über das Internet auch sehen über die sozialen Medien, über so Portale, Webseiten, wie andere Menschen so darin sind. Einerseits so Hobbys wie Sportarten, also Radsport zum Beispiel, kann man eben dann auf Instagram sehen, was so die Profis machen, aber auch irgendwelche Influencer, die damit berühmt geworden sind, wie sie Radsport-Content teilen. Es gibt Apps wie Strava zum Beispiel, wo man dann auch seine Zeiten vergleichen kann. Da fährt man mit GPS-Messungen dann durch eine Strecke, die man mag, und dann sieht man, wie schnell man im Vergleich mit den anderen Menschen
auf dieser Strecke gewesen ist. Daran habe ich gar nicht gedacht, aber das ist echt krass eigentlich. Warum muss man sich vergleichen, wenn man kein Geld dafür kriegt? Das ist echt eine Frage. Man kann sich ja vergleichen, aber mit sich selbst.
Genau, und einerseits, also ich persönlich bin ein sehr nicht kompetitiver Typ. Ich mag das eigentlich nicht sehr. Ich benutze aber sehr gerne Strava zum Beispiel beim Radsport, und ich kann dir sagen, warum. Einerseits ist es auch möglich, sich mit sich selbst zu vergleichen, denn die App sagt einem auch, ja, du bist hier heute so schnell gewesen wie noch nie auf diesem Segment, oder du hast heute so einen Durchschnitt gefahren, den du noch nie gefahren bist. Und das ist sehr cool, um sich weiterzuentwickeln, wenn man an sich selbst arbeiten möchte. Und andererseits ist es schon interessant, so Segmente zu fahren, wo man dann sieht, ja, hier ist gerade die Tour de France drüber gekommen dieses Jahr, und man kann sich dann wirklich so vergleichen mit den absolut Besten der Welt, was auch irgendwie interessant ist.
Das ist auch eine andere Art von Vergleich, finde ich. Mhm. Dann weiß man einfach so, die identitätsstiftend sind für diese Sportart, was machen die so? Und dann kann man sich irgendwie da reinfinden. Ich wollte auch noch ergänzen, ich finde das mit der Identität gar nicht schlecht. Das kann auch schön sein, sich so wiederzufinden in einer Gruppe, sich zugehörig zu fühlen und so.
Also es gibt dann halt Instagram oder Webseiten, wo dann die Industrie natürlich Werbung macht für das neueste Equipment. Und da hat man dann auch so ein bisschen den Vergleich vielleicht zu seinem Material. Und auch wenn man sich auf Strava vielleicht mit nicht Weltstars vergleicht, sondern mit anderen Leuten in der Gegend, dann ist es schon so, dass da so dieser soziale Vergleich vielleicht etwas gefährlicher werden kann. Also als Pro würde ich einfach mal sagen, dass diese Professionalisierung einem schon ein Gefühl von Kontrolle und Selbstwirksamkeit bringen kann, psychologisch gesehen. Das kann auch schön sein und einem Energie geben. Das kann motivierend sein. Ich habe zum Beispiel, als ich ein neues Rennrad, also mein letztes neues Rennrad, was ich mir gekauft habe, da bin ich zum ersten Mal so eine längere Strecke mitgefahren, und ich war einfach total geflasht, weil ich so 2-3 km/h pro Stunde schneller gefahren bin. Es hat sich super schnell angefühlt und es hat einfach Spaß gemacht, auf dem Rad zu sitzen und zu sehen, wow, man kann plötzlich einfach, ja, schneller fahren. Und da kann das schon, ja, einen glücklich machen auch, wenn man eben mit dieser Professionalisierung mitgeht und sich neues Equipment zulegt. Und andererseits kann es eben auch so ein Gefühl von Kontrolle und Selbstwirksamkeit bringen. Man kann dann sehen, ja, wenn ich jetzt so ein bisschen vielleicht mich besser ernähre oder ein bisschen strukturierter trainiere, dann kann ich auch so hier in die Top 10 auf diesem Segment fahren, was ich eigentlich sehr gerne mag, aber wo ich bisher gemerkt habe, ja, das klappt noch nicht so gut oder da bin ich nicht unter den Besten. Wenn man jetzt aber mal zu den Kontras kommt, kannst du dir wahrscheinlich auch schon einige Gedanken machen.
Ja, also das wäre auch so ein bisschen meine Antwort auf die SAQ, eigentlich vor allem Contra. Diese moderne Auffassung von Freizeit und Hobbys, die sehe ich sehr kritisch, weil ich nicht glaube, dass es diese Autarkie in der freien Zeit, also diese Selbstbestimmtheit wirklich gibt. Das bleibt, du hast es auch schon angetönt eigentlich, es bleibt Arbeit irgendwie untergeordnet. Und man denkt irgendwie, in der Freizeit kann man tun, was man will, aber das stimmt eben nicht. Man muss sich irgendwie erholen. Man nennt das ja auch manchmal Zerstreuung, was ich auch witzig finde als Kontrast zur Konzentration. Mhm. Und wenn man eben zu sehr in so intensive Hobbys investiert und auch zu viel Geld investiert, dann wird das immer mehr zu einer Konzentration, die eben keine Zerstreuung bringt, weil auch eine gewisse Verbissenheit mitkommt. Und ja, in dieser spätindustriellen Zeit ist dieser Zwang zum Zerstreuen und Erholen irgendwie einfach so eine Notwendigkeit, um nachher wieder arbeiten zu können. Also diese Entfremdung irgendwie auszugleichen vom Arbeitsprozess, wenn man was macht, was man nicht gern macht und das keinen Sinn ergibt. Und das nennt die kritische Theorie in der Philosophie auch so Massenkultur. Mhm. Ich bin weitgehend dafür, dass man sich so richtig sinnlose kleine Hobbys sucht, die nichts kosten. Aber das ist ja natürlich leicht gesagt, wenn man im Podcaststudio sitzt und eine gute Unterhaltung hat und nachher ins Gym geht.
Ja, genau. Also ich kann da auch nochmal hinzufügen, ich glaube, das ist in der Tat nicht gut, wenn dann so ein Zwang entsteht und der entsteht leicht mit dieser Professionalisierung, wo man dann so eine Tendenz zur Objektifizierung hat, wo man eben den Fokus von der Tätigkeit an sich auf das Equipment drumherum verschiebt. Dadurch könnten so psychologisch wichtige Zustände wie zum Beispiel Flow oder einfach Spaß an der Sache leiden. Und natürlich kann das Spaß machen, neues Equipment zu bekommen, aber es kann eben einen dann vergessen lassen, warum man das eigentlich macht. Und eben zum Verlust der Zerstreuung beitragen, denn man konzentriert sich dann immer nur noch wie auf die Arbeit, so auf das, was man muss, was andere machen. Man versucht mitzugehen wegen sozialem Druck und das ist eben nicht gesund, genauso wie der soziale Vergleich. Wenn man dann irgendwie nur noch in diesem sozialen Vergleich denkt und dann ja so ein Upward Social Comparison macht, also wo man eben sich nach oben vergleicht, aber eben auf keine Art und Weise, die man irgendwie abwehren kann psychologisch, sondern wo man dann denkt, ja gut, jetzt bin ich in meiner Identität bedroht und das einen dann unglücklicher macht. Und da habe ich auch eine Literaturstudie gefunden dazu, zu diesem Thema, die eben gezeigt hat, dass die Nutzung von sozialen Medien mit sozialem Vergleich einhergeht und das dann wiederum mit weniger Wohlbefinden einhergeht. Also es ist schon dann wissenschaftlich erwiesen, dass das generell häufig einen schlechten Effekt hat. Oder zumindest assoziiert ist mit weniger Wohlbefinden.
Ja, das ist eigentlich gleichbedeutend damit, dass mit dieser Massenkultur so eine Standardisierung vom Geschmack einhergeht, was man machen muss, was cool ist, was nicht cool ist, wie man sein Hobby auszuüben hat, ist doch eigentlich schwachsinnig. Genau das ist doch die Idee vom Hobby, diese Autarkie, dass man es macht, wie man will.
Genau.
Ich glaube, das ist so mein Schlusswort. Wenn das nächste Mal irgendjemand, und ist es ein Laden oder ist es eine andere Person, die das besser macht, objektiv als ihr, euch sagt, wie ihr euer Hobby auszuüben habt, dann erklärt diese Person mal, dass die Idee vom Hobby eben ist, dass man es macht, wie man selbst will.
Genau. So ein Phänomen, was in dieser Literatur auch relevant ist, ist FOMO, also Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Und da können wir euch auch sagen, ja, es ist egal, also es ist okay, Hobbys professionell auszuüben oder immer mehr zu professionalisieren, aber der Kern davon sollte schon bleiben, dass es der Zerstreuung dient oder dass es eurem Spaß dient, dass es euch Spaß macht und nicht irgendwie auslaugt oder ermüdet.
Ich glaube, das Wort Zerstreuung, das habe ich das erste Mal bei Schopenhauer gelesen oder so, wo ich mich dann immer gefragt habe, hä, was für eine Zerstreuung? Bis ich gecheckt habe, was das bedeutet. Das ist schon eher ein altes Wort.
Das stimmt.
Vielleicht abschließend zu dieser Folge, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, benutzt doch das Wort Zerstreuung mal wieder und vor allem benutzt diesen Podcast zu eurer Zerstreuung. Kann man gut anhören, um nicht zu konzentriert zu sein beim Kochen, beim Rumliegen, beim Spazierengehen, beim Hund zum Tierarzt fahren.
Beim Radfahren.
Beim Radfahren, im Gym. Und damit bleibt nichts zu sagen, als wenn euch dieser Podcast Zerstreuung bringt, dann bitten wir euch, ihn auch zu bewerten. Das würde uns nämlich sehr freuen.
Genau, wir haben nämlich immer ziemlich harte FOMO, dass jemand unseren Podcast hört, aber nicht bewertet oder mit Freunden oder Freundinnen teilt. Darüber freuen wir uns nämlich immer sehr. Und in diesem Sinne bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören in dieser Folge und hören uns dann nächste Woche wieder.
Vielen Dank und tschüss.
Ciao.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Ich habe einen Perlenkettenvorhang gekauft, weil ich so leben will wie in den 90ern und meinen Eingangsbereich von meinem Wohnzimmer trennen möchte.
Das ist gerade mit dieser Melodie und Intonation angefangen wie Money Boy seine Freestyles. Ich habe einen Perlenkettenvorhang besorgt.
Ja, genau. Auf der Website, auf der ich bestellt habe, schlägt es einem dann immer ähnliche Produkte vor oder was Leute sonst kaufen, wenn man das kauft. Und es ist richtig witzig, es ist einfach nur Fischfutter und so Maden. Ich weiß nicht warum.
Das ist richtig gut.
Ich kaufe einen Perlenkettenvorhang, doch bei dem Bestellungsvorgang sehe ich nur Würmer aus Mehl. Da schlägt da der Produktvorschlag fehl.
Da steht Moneyboy nichts nach.
Stabil, oder?
Stabil.
Okay.